Mein Eindruck, diese Sola-Themen, haben die wirklich was mit uns zu tun? Sind das nicht Themen aus längst vergangener Zeit, die nicht wirklich einen Bezug haben zu unserem Leben, zu unserer Welt, zu unseren Themen, zu unseren Problemen? Sind das Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Solus Christus, sind das die Themen, die die Medien und den Alltag prägen? Außer natürlich die jetzt beginnende Erinnerung an 500 Jahre Reformation. Es ist ja unsere Reformation. Wir Deutschen haben sie ja quasi geboren, mitten in unserer Mitte, nicht weit von hier, Wittenberge. Ist dieses Sola Christus und die anderen Solas, haben die einen Bezug zu uns? Und wenn ja, wie können wir sie wirklich greifbar machen für uns? Ist es nicht so was ganz Altes, Antiquiertes, wie diese Schriftart? Wie können wir sie rüberholen? Das ist aber schwach auf der Brust. Ja, so schwach ist das manchmal auf der Brust. Und gar nicht richtig zu sehen. Können wir das rüberholen in unser Leben? Allein die Heilige Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus. Ich möchte mit euch heute eine kleine Reise machen. Schauen, wie war das möglicherweise damals in der Zeit von einem Martin Luther? So genau weiß ich das ja auch nicht. Man hat bloß so ein Gefühl, so ungefähr könnte es gewesen sein. Und etwas konkreter ist das Gefühl schon, die Vorstellung, wie es heute ist. Und ich möchte das einfach mal etwas vergleichen. Beginnen wir mal. Warum reagiert das nicht? Doch, jetzt. Wie? Gut, okay. Wenn ein Mensch geboren wurde im 16. Jahrhundert, und heute, wenn wir das Leben damals und heute vergleichen, fallen mir sofort zwei Unterschiede auf. Der eine Unterschied ist, erstens, man lebte kürzer und zweitens, man dachte länger damals. Man lebte kürzer und man dachte länger als heute. Lebenserwartung damals ungefähr 30 Jahre. Von 10 Kindern, sagt man, haben 2 das Erwachsenenalter erreicht. 2 von 10. Lebenserwartung 30 Jahre. Aktuell unsere Lebenserwartung, ich weiß gar nicht die Zahlen jetzt, ist weit über die 70. Männer, ein bisschen weniger, Frauen ein bisschen länger. Deutlich Unterschiede. Die Lebenslänge. Das Denken über das Leben war ganz anders. Damalige Zeit war klar, dass es nach dem Tod Gott gibt und Gottes Gericht gibt. Da geht es um Himmel und Hölle. Die Aufklärung hat uns gesagt, es ist ganz anders. Da ist nichts mehr da drüben. Tod und dann ist Schluss. Das hat uns die Aufklärung beigebracht und das ist ganz schön tief in uns drin. Und weil das so tief in uns drin ist, ist dieses Denken ganz klar. Wir denken, bis zum Tod. Aber Tod, wir denken bis dahin, wenn eben mal Schluss ist. Dieses Denken damals, was so weit ging, bis Gott und bis Gottes Gericht und Himmel und Hölle. Aber auch das Leben heute mit seiner Begrenzung. Dieses Denken hat viele Konsequenzen, unter anderem die Konsequenz, dass da Sorgen und Ängste aufkommen, weil wir spüren, das Leben ist bedroht. Das Leben ist nicht einfach nur da. Und was gemeinsam ist damals und heute, ist dieses Wissen um die Bedrohtheit des Lebens. Egal, ob man über die Todesgrenze hinausdenkt oder nicht. Und die Frage, wie kann ich das schützen? Die größten Ängste der damaligen Zeit waren möglicherweise diese hier: Hunger, Krieg, Krankheit, Pest, der schwarze Tod, der Tod an sich, die Bestrafung nach dem Tod. Die Ängste haben sich gewandelt. Wie sehen die Ängste heute aus? Es wurden 18.000 Menschen befragt in 25 Ländern. Was sind die Themen, was sind die größten Sorgen, die sie so bewegen? In der Türkei die größten Sorgen, dort vor Terrorismus. Spanien und Italien folgen mit ihren Sorgen um Arbeitslosigkeit. Dann kommt Ungarn mit der Sorge um die Gesundheit, die sie übrigens mit den Brasilianern teilen, die weiter unten kommen. Dann kommt Russland mit seiner Sorge um Armut und soziale Ungleichheit. Die gleiche Sorge in Deutschland an vorderster Stelle. Ihr könnt einiges noch sehen. Zwischen Russland und Deutschland noch Frankreich, Südkorea, Brasilien und Indien und Israel. Und nach uns gibt es auch noch ein paar, die noch weniger Sorgen haben als wir. Sorgen prägen das Leben, dringen ein in das Leben. Und wenn wir spätestens, wenn wir Nachrichten anmachen, sind sie im Wohnzimmer, real da. Und in den letzten Monaten, im letzten Jahr wurde uns deutlich, wie nah die Sorgen kommen können, die sonst immer so weit weg sind. Waren plötzlich so nah. Und dann ist da der Tod. Damals verknüpft mit dem Thema Angst. Heute mit einem Tabu. Ein Bekannter hat mich letztens angerufen, mir gesagt, dass einer seiner Mitarbeiter ganz plötzlich seine Frau verloren hat. Völlig unerwartet gestorben. Er hat seinen zwei heranwachsenden Kindern, die nicht mehr ganz klein sind, gesagt, dass die Mutter weggegangen ist. Und er hat sich entschieden, nicht zur Beerdigung zu gehen. Weder er noch seine Kinder. Mein Bekannter hat mich gefragt, wie soll er damit umgehen? Ein befreundeter Pastor war vor einiger Zeit bei einer Beerdigung von Menschen, die nicht an Gott glauben. Und hat am Grab eine abgrundtiefe Verzweiflung erlebt, wo er sagt, das habe ich noch nie erlebt. So was Schlimmes. So eine abgrundtiefe Verzweiflung. Und er dachte sich, dann ist es sicher gut, ich gehe zu dem Kaffee trinken, was danach ist, früher mal Leichenschmaus genannt. Ich gehe da mit hin und habe da Gelegenheit, mit Menschen zu reden, die so verzweifelt sind. Und er geht hin zu dem Kaffee trinken. Und erlebt dort eine Stimmung wie auf einer Geburtstagsparty. Tolle Stimmung. Er hat sich gefragt, sind die unter Drogen? Was ist hier passiert? Was passiert hier gerade? Was für ein Verdrängungsmechanismus passiert hier gerade? 2 Stunden vorher, abgrundtiefe Verzweiflung. Tabu. 2 Stunden später. Weg. Mein Eindruck ist, dass die Ängste damals und die Ängste heute zwar unterschiedlich sind, aber etwas gemeinsam haben. Nämlich die Angst, es sind Ängste vor Bedrohung und Sorgen und die Sorge um das Gelingen des Lebens. Angst wegen Bedrohung und Sorge um das Gelingen des Lebens. Das eint die Menschen meines Erachtens von damals und von heute. Das haben sie gemeinsam. Und meine Frage ist, wozu motiviert uns Menschen diese Angst? Ich glaube, dass Angst ein ganz großer Motivator ist, ein großer Antreiber ist. Und wir sehen das, und wenn man den Luther-Film sich anschaut, bekommt man das sehr plastisch nochmal gezeigt. Ich habe mir ihn die Woche nochmal angeschaut, diesen Luther-Film. Die Menschen damals haben versucht, sich das ewige Leben zu kaufen. Mit frommer Leistung und mit Geld. Der sogenannte Ablasshandel. Etwas weniger Strafe im Jenseits für die Sünden sich erkaufen für sich selbst und vielleicht noch für 2, 3 Verwandte. Etwas weniger Strafe sich erkaufen, das Heil sich erkaufen. Und die Kirche damals ist reich geworden damit. Sie hat damit Schulden beglichen, sie konnte damit große Bauwerke machen und was nicht alles. Könnte es sein, dass die gleichen Motivationen heute zutreffen? Sicherheit und Leben kaufen? Vielleicht auch Ewiges. Mit irgendeiner Leistung? Ganz egal, Geld oder fromm? Das wäre doch super, wenn wir das hinkriegen könnten. Eine Postkarte, die beim Govinda Verlag gekauft werden kann. 2 Hände halten ein 4-blättriges Kleeblatt. Und der Text darunter, dein Glück liegt in deinen Händen. Dein Glück liegt in deinen Händen. Du wirst es überall dort finden, wo du es zuvor gesät hast. Klasse Spruch. Du kannst Glück haben. Statt Ängsten ausgeliefert zu sein. Du brauchst nur vorher dich dafür investieren. Nimm dein Leben, nimm dein Glück in die Hand. Es hilft dir sonst keiner, es schenkt dir keiner was. Es ist eine willkommene Antwort auf quälende Fragen. Und diese Karten werden gekauft und Bücher mit diesem Inhalt werden gekauft. Selbsthilfeangebote stehen hoch im Kurs. Selbst ist der Mann. Selbst ist die Frau. Und es ist ja auch was Richtiges dran, an Eigenverantwortung zu stärken und die Verantwortung nicht abzuschieben. Wisst ihr, was das ist? Du hast die Zeitung gelesen die Woche. Das ist der Glücksatlas der Deutschen Post. Die Deutsche Post verfasst jedes Jahr oder misst jedes Jahr das Glück in Deutschland und stellt daraus einen Glücksatlas zusammen. Und diese Woche im Tagesspiegel war da drinnen der Glücksatlas. Die Menschen in den neuen Bundesländern werden glücklicher, sind glücklicher geworden im letzten Jahr. Nur in Berlin nicht. Das sagt uns der Glücksatlas. Hauptsache gesund. Kennt ihr diesen Spruch? Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Hauptsache gesund. Kennt ihr die Werbung dazu? Fitness First. Fitness, halte dich gesund. Lebe gesund, ernähre dich gesund, bewege dich. Super Dinge. Der Arzt wird sich freuen. Schafft zwar weniger Patienten, oder sie kommen nur etwas später. Bis an die Todesgrenze ran. Fitness first. Möglichst die Todesgrenze rausschieben. Fitness first. Halte dich fit, halte dich gesund. Lebe gesund. Ernähre dich mit, was weiß ich, für Ergänzungsprodukten. Zahle, zahle. Es wird viel Geld dafür ausgegeben. Motivationen, die Ängste, die Sorgen zu bekämpfen. Und es ist gut, gesund zu leben, seinen Körper zu pflegen, seinen Körper gut zu ernähren. Es ist gut, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt macht uns Galileo in Pro 7 auch noch darauf aufmerksam, In 30 Jahren wird es möglich sein, soll es möglich sein, ewig zu leben.
Wow!
In 30 Jahren können wir es geschafft haben, über die Todesgrenze hinauszukommen. Es ist nicht mehr die einzige Möglichkeit, sich einfrieren zu lassen und zu warten, dass irgendwann mal. Galileo verrät uns, in 30 Jahren ist es soweit. Leute, ja, es klingt lustig, aber es berührt eine ganz tiefe Sehnsucht in uns. Wir wollen das. Wir wollen dieses schwarze Kreuz dort in den Griff bekommen. Und eigentlich sollte dieses schwarze Kreuz hinter dieser Folie sein, nicht davor. Verdrängt sein. Die Hoffnung wird konkreter. Wir können ewig leben und brauchen uns nicht unbedingt mit diesem Gott zu beschäftigen. Wir brauchen nicht zurück hinter in die Zeit zurück vor der Aufklärung. Wir brauchen da nicht zurück. Ich habe eine zentrale Frage. Könnte es sein, dass Luthers Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, das war seine zentrale Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, dass diese Frage heute heißt, wie bekomme ich die Angst vor dem Leben und dem Sterben in den Griff? Wie bekomme ich diese Angst in den Griff? Vor dem Leben und dem Sterben. Kurz gesagt, wie bekomme ich das Leben selbst in den Griff? Mir scheint, dass das die zentrale Frage der Menschen heute ist. Die Frage, unsere Frage ist, wie bekomme ich das Leben in den Griff? Es greift überall nach mir. Es bedroht mich von allen Seiten. Und die Herausforderung für mich ist, und das ist die Herausforderung für jeden Einzelnen, ich muss es in den Griff bekommen, selbst als Mann. Lies dieses Buch oder besuch diesen Kurs. Oder bestell dir jenes Produkt. Was mache ich? Am besten alles drei. Und dann kommt der Nächste und empfiehlt mir viertens, fünftens und siebtens und zwölftens. Selbst ist der Mann. Und die Frau. Wie bekomme ich das Leben in den Griff? Wie bekomme ich das Leben selbst in den Griff? Tief in uns steckt etwas von dem Streben nach Perfektion. Wir streben danach, nach diesem perfekten Leben, nach diesem Perfektsein. Wir wollen alles richtig machen. Und zugleich wissen wir, und das steckt auch tief in uns, wir wissen um das Versagen. Wir wissen darum, dass wir es nicht schaffen. Wir wissen darum, dass so viel Mist ist in unserem Leben. Das sieht man uns am Sonntag nicht an, wenn wir ein weißes Hemd anhaben. Das sieht keiner. Aber tief in mir weiß ich's. Ich weiß es, dass da diese Woche einiges nicht ganz rund gelaufen ist. Und letztes Jahr und in meinem Leben bisher. Wir wissen es. Wisst ihr, dass das auch einer der Gedanken ist, die einen Luther zu seiner Zeit damals beschäftigt haben und worauf er eine Antwort gefunden hat in diesem Sola Scriptura, dass in der Bibel schon diese Forderung nach der Perfektion steht. Lebe perfekt, sagt Gott im Alten Testament, im fünften Buch Mose. Lebe perfekt und du wirst leben. Lebe perfekt. Das hat Gott schon gesagt, das steht schon in der Bibel drin. Und auch dieses Wissen steht in der Bibel drin, es ist keiner perfekt. Es ist keiner perfekt, es schafft keiner. Kein einziger. Sollte einer hier sein, er kann jetzt einfach gehen, er hat es geschafft. Gott sagt das, wer perfekt lebt, wer einfach meine Gebote hält und mich liebt, der wird leben. Das ist dieses Sola Scriptura, was Luther gefunden hat, was allein die Schrift so scharf fokussiert. Tief in uns gibt es etwas weiteres, das Hoffen aufs große Glück. Gratis etwas zu bekommen. das Große loszuziehen. Und wir werden in bestimmten Bereichen mit Gratis-Angeboten gelockt. Und tief in uns wissen wir, gratis gibt's nichts. Das wissen wir mittlerweile. Das hat uns nach der Wende, uns, die wir im Osten aufgewachsen sind, sehr unbarmherzig die ersten Monate und Jahre gelehrt. Gratis gibt's nicht. Ich weiß noch meinen Frust, wie ich da unten irgendwo am Rheinfall beobachtet habe, wie jemand bei Hütchenspielern seine 100 Westmark investiert hat, um 500 Westmark zu gewinnen. Gratis 400 Westmark. Und wie der Hütchenspieler ihn ausgespielt hat. Und ich habe das beobachtet und hatte so eine Stinkwut. Und ich habe mir den geschnappt, so lange, bis er das Geld zurückgegeben hat. Weil ich so wütend war. Gratis gibt's nicht. Das wissen wir, das haben wir gelernt, die meisten von uns. Und trotzdem steckt das tief in uns. Und das steckt auch in dieser Sola Gratia, in dieser Gnade drin. Gott sagt in der Bibel, ja, es gibt Gratis. Es gibt Gratis. Es gibt Gnade. Es gibt ein Geschenk, das man sich nicht verdienen kann. Römer 3. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Doch sie werden allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Gratis gibt's. Gratia. Aber es stimmt, einer muss die Zeche bezahlen. Es stimmt, dass es gratis nicht gibt. Das wissen wir ganz genau. Einer muss die Zeche bezahlen. Und genau das steckt in dem Solus Christus drin. Christus ist der, der die Zeche bezahlt hat. Der die Zeche für unser Leben bezahlt hat. Für dein Leben und für mein Leben. Für deine Schuld und für meine Schuld. Er hat die Zeche bezahlt. Und zwar komplett, sodass du rausgehen kannst. Und nicht zahlen musst am Ausgang. Und als Jesus am Kreuz diese Worte gesprochen hat, es ist vollbracht. Da haben Menschen, die Ausgrabung gemacht haben, in alten Büchern gefunden, dass dieses es ist vollbracht auf alten Rechnungen draufsteht. Wenn sie vollständig beglichen waren, dann wurde dieses Es ist vollbracht drüber geschrieben. Rechnung bezahlt, vollständig, da ist nichts mehr übrig. Nicht mal noch Skonto nachzahlen. Komplett bezahlt. All das steckt in unserem Leben, in unserem Denken drin. Dieses Streben nach Perfektion und das Wissen ums Versagen. Die Hoffnung aufs große Glück. Und das Wissen gratis gibt's nicht. Und das stimmt ja auch. Einer muss immer die Zeche bezahlen. Und jetzt kommt die Herausforderung. Die große Herausforderung. Gratis annehmen können. Das ist schwer. Und das sagt uns sola fide. Allein der Glaube. Römer 3, 28, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an. Sein Urteil ist dann, der ist gerecht. Bloß weil er im Glauben es angenommen hat. Und Gott fragt dabei nicht nach den vollbrachten Leistungen. Das ist das Denken, was ihr auf der linken Seite seht. Das ist das Denken, das in uns drin ist. Heute. Und das sind Antworten, die ich finde in dem alten Sola der Reformation, das uns Luther zugänglich gemacht hat. Wenn wir heute auf dieses Solus Christus schauen, was bedeutet das? Allein Christus. einen zentralen Gedanken, den habe ich euch eben gesagt. Dass Christus uns mit seiner Sühne, mit seinem Sühnetod, mit seinem Blut förmlich frei gekauft, rein gewaschen hat von der Schuld der Sünde, von dem Schmutz der Sünde. Er hat es getan, vollständig. Es ist keine Restleistung offen. Einen weiteren Vers hat euch Annegret vorhin gelesen aus dem Kolosserbrief. Ich möchte heute euch einige wenige Aspekte zu dem Solus Christus zeigen, die mir gerade besonders wichtig sind. Das hat überhaupt nichts mit Vollständigkeit zu tun. Das sind einfach nur 5 Aussagen, die mir sehr, sehr wertvoll sind, die ich liebe, die ich schätze und die mir in Situationen schon eine große Hilfe waren. Und bei dem Solus Christus steht eine Frage auch immer wieder da. Verlasse ich mich darauf, auf diesen Christus, der mich komplett erkauft hat? Oder bin ich wieder bei dem Modus mit dem Glück in die Hand nehmen? Man kann ja auch seinen Glauben in die Hand nehmen in der Weise, dass ich sage, jetzt muss ich aber der Superheld Christ werden. Auch eine Version von selbst ist der Christ. Fünf Aussagen. Eine erste Aussage. Christus, der Heilmacher. Ich liebe diese Aussage in der Engelsbotschaft in der Nacht, als Jesus geboren wurde. Die Botschaft an die Hirten. Euch ist heute ein Heiland geworden. Dieses Wort Heiland ist so ein komisches Wort. Und ich übersetze es für mich immer mit dem Heilmacher. Mein Eindruck ist immer wieder, dass in unserem Leben so viel kaputt gegangen ist, so viel in die Brüche gegangen ist, dass es diesen Heilmacher braucht, diesen einen, zu dem ich das Leben hinbringen kann und sagen, machst du es wieder heil? Und da ist dieses Angebot, diese Aussage, diese Selbstaussage, Jesus ist der Heilmacher, der Leben heil machen kann, der Leben heil machen will. Eine zweite Aussage, Christus, der Ruhegeber. Matthäus 11, 28, kommt zu mir, der ihr euch abplagt und stresst. Ich werde euch Ruhe geben. Eine Einladung mitten hinein in den hektischen Alltag. Ins Getriebensein. Nicht zu einer neuen Aktion. Nicht zu einem neuen Konzept. Zu einem neuen Buch. Sondern zu einer Person, zu Christus. Dasein, aufatmen, durchatmen, einfach atmen, innehalten, gehalten werden in der Gegenwart dieses Jesus Christus. Eine dritte Aussage, Christus, der Lebenretter. Apostelgeschichte 4,12 sagt das sehr deutlich. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Kein anderer Name rettet. Eine sehr provokante Aussage. Kein anderer Name rettet. Aber sie bringt es auf den Punkt, der Name Jesus ist einzigartig. Diese Person, dieser Name ist Anker in der Zeit, Anker im Trubel dieser Zeit. Es gab Zeiten bei mir, da konnte ich nur diesen Namen beten, Jesus. 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 Und zwar dieses tiefe Bewusstsein in mir. Ich brauche ihn. Er kann, was ich nicht kann. Solus Christus. Jesus, Heil ist in diesem Namen. Weißt du das? Nutzt du das? Erlebst du das? Christus, der für mich Sprecher. 1. Johannes 2,1, wenn aber einer sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus. Wir wissen es und wir erleben es. Es gehen Dinge schief im Leben. Und das ist so die Umschreibung für, es gibt Versagen in unserem Leben. Und das ist so die Umschreibung für, es gibt Sünde in meinem Leben. Und wenn Sünde da ist, ist die zwar erst verlockend, sie zu tun, und danach sind da die Selbstvorwürfe da. Und scheinbar und offensichtlich ist dann so richtig auch diese Selbstanklage da. Du Mistkerl. Was hast du bloß wieder gemacht? Diese Anklagen sind da. Und möglicherweise kommen sie von dem auch, der uns vorher verführt hat. Und für mich ist diese Aussage eine so geniale Aussage. Während ich Mist gebaut habe und der erste Versucher war, jetzt der Ankläger geworden ist, der mit dem Finger auf mich zeigt, der fromme Rainer, wieder. Du willst fromm sein. Da steht Christus neben dem Thron vom Vater, von Gott, von dem heiligen Gott. Leg Gott die Hand auf den Schulter und sag, mach dir keine Sorgen wegen Rainer. Mach dir gar keine Sorgen. Ist alles gut. Ich habe das alles gelöst. Ich habe komplett bezahlt. Brauchst du keine Sorgen machen. Wir kriegen das hin. Ich fange das nicht bloß an mit dem. Ich bringe den bis zum Himmel. Ich bringe den, bis der hier ist. Schaffe ich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe diesen Fürsprecher beim Vater. Hast du den? Weißt du um diesen Fürsprecher, den, der für dich spricht? Der sein ganzes Gewicht, seine ganze Autorität, sein ganzes Leben, sein Sterben, sein Auferstehen investiert, um für dich zu sprechen. Ist toll, wenn dein Chef für dich spricht. Klasse. Wenn es der Bundeskanzler wäre oder die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident, wow. Es ist Jesus Christus, der für dich spricht. Und zwar nicht irgendwo, nicht bei der Bildzeitung, sondern beim lebendigen Gott. Christus, der Lebenbringer. Jesus sagt das, ich bring Leben. Ich bring das Leben, wonach wir uns im tiefsten sehnen. Und nicht bloß ein Stückchen, nicht bloß ein Lebenskonzeptionsbuch und auch nicht bloß eine Karte, die man sich aufs Klo oder auf den Schreibtisch stellt oder hängt. Und auch nicht ein lebensneues Fitnessprogramm. Sondern ich bringe Leben, und zwar ich bringe es in meiner eigenen Person. Ich bin nämlich das Leben. Allem Tod zum Trotz, weil ich auch die Auferstehung bin. Ich habe den Tod besiegt. Dieses Leben bringt Christus. Ich bringe das. Ich bin das. Und indem du die Einladung annimmst, kommst du Anteil daran. Du wirst förmlich mit hineingenommen. Du darfst Anteil haben und das genießen. Und Stück für Stück entdecken, was das eigentlich heißt. Wie bekomme ich das Leben selbst in den Griff? Wie bekomme ich das Leben selbst in den Griff? Das war meine Frage. Die Frage, die scheinbar eine zentrale Frage hier und heute ist. Und nicht nur von Menschen, die von Gott keine Ahnung haben. glaube auch, dass es ganz oft die Frage von uns Frommen ist: Wie bekomme ich dieses Leben in den Griff? Es greift von allen Seiten nach mir. Es zerrt an mir. Es fordert von mir. Es überfordert mich. Und manchmal macht mich die Überforderung dieses Lebens kaputt. Es zermürbt mich. Es reibt mich auf. Es macht mich alle. Selbst ist der Mann. Selbst ist der Christ, der Fromme. Solus Christus will uns etwas zeigen. Das Solus Christus der Reformation will sagen, da ist einer. Da ist einer, der kommt zu dir. So auf deine Ebene, auf meine Ebene, er kommt zu mir. Er kennt diese ganzen Fragen von Perfektion wollen und nicht schaffen, von gratis ersehnen und wissen, es geht nicht. Es gibt diesen einen und er ist sehr nah und er streckt seine Hand aus. Er streckt sie aus zu dir und zu mir. Er berührt uns und er will dich berühren. Und er lädt dich ein, das Unmögliche zu tun. Und weil er weiß, dass es unmöglich ist, ihm zu vertrauen, ihm von uns aus zu glauben, will er sogar diesen Glauben in uns hineinschenken. Sogar den Glauben, sogar die Kraft, diese Hand zu fassen, die will er uns geben. Und die kann er uns geben. Und nicht nur einmal, sondern ein Leben lang. Solus Christus. Willst du einschlagen in diese Hand? Willst du sie fassen? Willst du sie nehmen? Zufassen und ergriffen werden und es genießen, es in Anspruch nehmen, dass diese Hand dich hält und diese Hand dich führt durch dieses Leben, durch all das, was problematisch ist. Ja, bis zur Ewigkeit, bis zu diesem lebendigen Gott. Fass du neu zu, heute. Fass du erstmalig zu, heute. Ich lade dich ein. Amen.